Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran spitzt sich zu. Iranische Revolutionsgarden stürmten ein Containerschiff, das einem israelischen Milliardär gehört. Es war auf dem Weg nach Indien und wurde nördlich von Dubai gekapert. Anschließend zwangen die Soldaten die Besatzung, durch die Straße von Hormus iranische Hoheitsgewässer anzusteuern. Schon gestern hatte das Auswärtige Amt wegen der Spannungen alle Deutschen im Iran aufgefordert, das Land zu verlassen.
Allzu große Aufregung herrscht heute in Teheran nicht. Dennoch ist eine mögliche Eskalation mit Israel Gesprächsthema. Die Zeitungen, überwiegend regimenah, schreiben über mögliche Bestrafungen. Viele Iraner machen sich Gedanken, wie diese aussehen könnten. Wir Iraner wollen keinen Krieg. Aber was hat Israel sich dabei gedacht, eine Botschaft eines anderen Landes anzugreifen? Das bringt die Regierung hier in Zugzwang, eine Zwickmühle. Die Rede ist vom mutmaßlich israelischen Angriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus Anfang April. Dabei starben 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde, unter ihnen 2 Generäle. Irans Religionsführer und höchster Mann im Staat, Ali Khamenei, kündigte daraufhin Vergeltung an. Das teuflische Regime hat einen Fehler begangen. Es muss dafür bestraft werden und es wird bestraft werden. Unklar, ob der Iran wie in der Vergangenheit über Stellvertreter wie die Houthis im Jemen oder die Hisbollah im Libanon antwortet oder Israel erstmals direkt angreift. Beobachter glauben, Teheran wolle eine große Eskalation vermeiden, auch aus Angst vor einer Konfrontation mit den USA. US-Präsident Biden erklärte gestern dennoch, er rechne eher früher als später mit einem iranischen Angriff. Wir unterstützen Israel. Wir helfen dabei, Israel zu verteidigen, und Iran wird keinen Erfolg haben. Das Auswärtige Amt in Berlin verschärfte seine Sicherheitswarnung für den Iran mit der Aufforderung an Deutsche auszureisen. Währenddessen konfiszierte die iranische Revolutionsgarde im Persischen Golf ein Containerschiff mit Verbindungen zu Israel. Wohl nicht der angekündigte Vergeltungsschlag, aber eine weitere Provokation inmitten einer gefährlich angespannten Lage.
Deutschland will der Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das halte das Bundesverteidigungsministerium mit. Grund seien die zunehmenden russischen Luftangriffe. Das Patriot-System komme aus Beständen der Bundeswehr und werde unverzüglich übergeben. Zuletzt hatte Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt und dabei insbesondere die Energieinfrastruktur im Visier. Bislang hat Deutschland 2 Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert. Bundesfinanzminister Lindner stemmt sich weiter gegen immer lauter werdende Forderungen, die Schuldenbremse grundlegend zu reformieren. Die Schuldenbremse sei auch eine Inflationsbremse, sagte der FDP-Politiker der ARD. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten zuletzt eine Abkehr von der rigiden Sparpolitik empfohlen. Aus ihrer Sicht hätte der Staat dann mehr Spielraum bei Investitionen und es könnte einen Impuls für die stagnierende Wirtschaft geben.
FDP-Chef Lindner heute beim NRW-Parteitag in Duisburg. Der Finanzminister verteidigt seinen Kurs in der Haushaltspolitik und sein Festhalten an der Schuldenbremse.
Wir können nicht auf Dauer mehr Geld ausgeben, als die Menschen in der Lage sind zu erwirtschaften. Wir würden uns strangulieren, denn die Schulden von heute, das sind die Steuererhöhungen von morgen. Und deshalb, wir müssen die Wünsche nach immer neuen Ausgaben zügeln.
Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Sie wird seit 2011 angewendet. Die Idee ist, dass der Staat nicht mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt darf der Bund maximal 0,35% neue Schulden machen. Aber die Schuldenbremse darf in Notlagen ausgesetzt werden. Das können Naturkatastrophen sein oder andere unverschuldete Notlagen wie der Ukraine-Krieg und die Folgen. Auch eine außergewöhnlich schlechte Wirtschaftslage. Die Lage der Wirtschaft ist schwierig, warnen Ökonomen und fordern deutlich höhere Investitionen vom Staat. Die Schuldenbremse werde zur Zukunftsbremse.
Das Festhalten an der Schuldenbremse in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten halte ich für einen Fehler, weil diese Schuldenbremse letztlich wichtige Zukunftsinvestitionen verhindert und daher langfristig viele gute Jobs in Deutschland kosten wird.
Ökonom Kurz ist nicht gegen die Schuldenbremse, aber eine Reform sei sinnvoll. Nach einer Notlage etwa sollte man auch nur schrittweise wieder zu ihr zurückkehren dürfen.
Im Vollzug der Schuldenbremse kann man etwas mehr Spielräume lassen, dann, wenn es wieder um das Wiederscharfstellen geht nach einer gesamtwirtschaftlichen Notlage.
Lindner verteidigt die Schuldenbremse bislang weiter. In der FDP erhält er dafür auch heute Rückendeckung. Der Finanzminister fürchtet, ein Nachgeben bei der Schuldenbremse öffnet Ausgabenwünschen Tür und Tor. Doch sein Kurs stößt auch bei den Ampelpartnern mit Blick auf den nächsten Haushalt zunehmend auf Widerstand.
In Sydney hat ein Mann 6 Menschen in einem Einkaufszentrum getötet. Er stach mit einem Messer auf Besucher ein, bevor er von einer Polizistin erschossen wurde. Es gibt mehrere Verletzte, ein Baby musste notoperiert werden. Der Täter war der Polizei offenbar bekannt. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aus. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Bondi Junction, nahe des bekannten Strandes Bondi Beach.
Die Polizei in Alarmbereitschaft rund um das Einkaufszentrum im Osten Sydneys. 20 Minuten lang sei der Täter durch das Gebäude gegangen und habe wahllos auf Menschen eingestochen. Sie sagt nur, lauft, 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 jemand wird erstochen. Wir sind ins Dior-Geschäft, haben die Türen geschlossen und sahen den Kerl die Rolltreppe hochkommen. Grünes Hemd, Shorts, mit einem großen schwarzen Messer. Ich habe mich im hinteren Teil eines Geschäfts versteckt und hörte nur Schüsse. Das war das Schlimmste überhaupt. Wer tut sowas? Der Täter wurde von einer Polizistin angeschossen und starb dann noch vor Ort. Zuvor hatte er nach Angaben der Polizei auf 9 Menschen eingestochen, darunter ein 9 Monate altes Baby. Es hat den Anschein, dass diese Person allein gehandelt hat. Die Motive sind noch nicht bekannt und Spekulationen darüber wären zum jetzigen Zeitpunkt nicht hilfreich. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei inzwischen aus. Australien hat ein ähnlich strenges Waffengesetz wie Deutschland. Anschläge wie heute sind in Australien sehr selten.
In der Türkei ist bei einem Seilbahnunglück ein Mensch ums Leben gekommen, 7 Menschen wurden verletzt. 170 Passagiere mussten stundenlang in den Gondeln ausharren, bis sie gerettet werden konnten. Die Seilbahn führt vom Badeort Antalya auf den Berg Tünek Tepe und wurde erst vor 7 Jahren gebaut. Einer der Pfeiler knickte um. Die Ursache wird noch untersucht.
Das furchtbare Ende einer Seilbahnfahrt. Einsatzkräfte retten Verletzte und beruhigen Betroffene. Gestern Nachmittag bricht an der Seilbahnanlage nahe dem Ferienort Antalya einer der Stützpfeiler. Eine Kabine prallt dagegen, die Insassen stürzen in die Tiefe. Einige werden schwer verletzt, für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät. Mehr als 170 Menschen sitzen daraufhin in den Gondeln fest. Sie werden aufwendig, unter anderem mit Hilfe von Helikoptern, gerettet. Es war furchtbar, eine Katastrophe. Wir kamen mit unseren Kindern hierher, um Spaß zu haben, und es kam ganz anders. Türkische Medien berichten, die Seilbahn zu einem beliebten Aussichtspunkt sei während der Feiertage zum Ende des Fastenmonats Ramadan besonders stark besucht gewesen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass Korrosion an wichtigen Verbindungsstellen die Ursache gewesen sein könnte. Eine Schraube an der Spitze des Seilbahnmastes scheint gebrochen zu sein. Alle weiteren Ermittlungen übernehmen nun die zuständigen Behörden. Gegen 13 Personen wurde bereits Haftbefehl erlassen, unter ihnen die Verantwortlichen des Seilbahnbetriebs und der Wartungsfirma. Bis zum frühen Abend konnten alle Menschen aus den Gondeln gerettet werden, die letzten nach knapp 24 Stunden.
Anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück vor 79 Jahren erinnert die Gedenkstätte mit einer besonderen Ausstellung an das Grauen des Holocaust. Berichte von 4 Juden, die als Kinder den Nazi-Terror überlebten, werden dort als Graphic Novels dargestellt. Mit den Comiczeichnungen soll eine weitere Form der Erinnerungskultur geschaffen werden.
Sie kommt regelmäßig aus Israel hierher, spricht auf Veranstaltungen über ihre Erfahrung. Emmy Abel. Als Kind wurde sie mit ihrer Mutter und den älteren Brüdern aus den Niederlanden ins KZ Ravensbrück deportiert. Ich versuche zu schauen und mich daran zu erinnern, wo meine Baracke war. Aber ich war klein. Ich erinnere mich nicht an viel. Mit der Zeichnerin Barbara Jelin hat sie ihre Erinnerungen versucht zu rekonstruieren. Lange Gespräche, aus denen Skizzen und Bilder für zwei Bücher entstanden. Ein gemeinsamer Prozess.
Das war so, das war anders, das weiß ich nicht mehr, das musst du recherchieren, Barbara. Und das könnte so gewesen sein und aufgrund dieser Basis habe ich weitergezeichnet.
Bilder, die es vorher so nicht gab. Nicht Fotos aus der Täterperspektive, sondern die Sicht der Verfolgten selbst. Auch die gezeichneten Geschichten drei weiterer Kinder sind in der Ausstellung zu sehen, Teil eines internationalen Projekts verschiedener Autoren. Emmy Abel sagt von sich, sie spreche nicht gern. Trotzdem tut sie es. Aus Verpflichtung und mit einer klaren Botschaft.
Don't hate.
Hasst nicht. Viele Menschen hassen, aber sie wissen gar nicht, warum. Das müssen wir ändern.
And then it must be changed.
Jetzt lässt Emmy Abel auch die Bilder sprechen.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Münchner gewannen gegen Köln mit 2:0.
Nicht glanzvoll gewonnen, aber immerhin. Zudem das erste 2:0-Spiel in der Liga seit Ende Januar geht doch aus Sicht der Bayern. Die aber in der Anfangsphase mit starken Kölnern große Probleme hatten. Die Gäste auf Augenhöhe über weite Strecken der ersten Halbzeit. Erst zum Ende wurden die Bayern stärker, scheiterten jedoch durch Kane und Tell zweimal am Pfosten. Viele Torgelegenheiten, deshalb insgesamt ein unterhaltsamer Nachmittag, weil Timo Schulz Kölner sich nicht versteckten und erst nach der Pause in Rückstand gerieten. Nach einer guten Stunde erzielte Guerrero das 1:0. Sein drittes Saisontor, unhaltbar für den starken Schwäbe im Kasten der Domstädter. Erst in der Nachspielzeit sorgte Müller für den 2:0 Endstand. Damit eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Rückspiel der Bayern am Mittwoch gegen Arsenal London.
Riesenfreude in Mainz über den nächsten überzeugenden Heimsieg im Abstiegskampf. Mit Leidenschaft und Klasse drehten die in Rot-Weiß spielenden Mainzer einen frühen 0:1 Rückstand gegen die TSG Hoffenheim, die zwar durch Pavel Kadarzabeks Kopfballtreffer in der 19. Minute in Führung ging, am Ende aber mit 1:4 unterlag. Unmittelbar nach der Pause glichen die Gastgeber zunächst durch Jonathan Burkhardt aus, ehe nur 4 Minuten später sogar der 2:1 Führungstreffer gelang. Philippen Wenes Torschuss wurde von Hoffenheims Kabak unhaltbar abgefälscht. Die Mainzer blieben wie in der ersten Hälfte drückend überlegen und erhöhten folgerichtig in der 63. Minute auf 3:1. Burkhardt verpasste noch, aber der großartig aufspielende Brian Gruder traf im Nachsetzen. 2 Minuten vor dem Ende gelang Karim Onisivo mit seinem ersten Saisontor schließlich der Treffer zum 4:1 Endstand. Mainz besiegt enttäuschende Hoffenheimer, auch in der Höhe verdient.
Die weiteren Ergebnisse des 29. Spieltags: Leipzig-Wolfsburg 3:0, Mönchengladbach-Dortmund 1:2, Bochum-Heidenheim 1:1. Im Spiel Stuttgart gegen Frankfurt steht es kurz vor Schluss 3:0. Bereits gestern gewann Augsburg gegen Union Berlin mit 2:0. Morgen gibt es noch 2 Spiele. Darmstadt empfängt Freiburg und Leverkusen kann mit einem Sieg gegen Bremen erstmals deutscher Meister werden. Die Tabelle: Leverkusen auf Platz 1, zweiter ist München, dahinter Stuttgart, Leipzig und Dortmund. Heidenheim ist 10., gefolgt von Mönchengladbach und Bremen. In der Abstiegszone Mainz vor Köln und Schlusslicht Darmstadt. Die Lottozahlen: 3, 6, 10, 32, 33, 47, Superzahlen 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 14. April.
Atlantische Tiefausläufer leiten morgen langsam den Wetterwechsel ein, der uns in der neuen Woche unbeständiges und deutlich kühleres Aprilwetter beschert. Heute Nacht funkeln in der Südhälfte oft die Sterne, aber die Wolken aus dem Norden breiten sich noch etwas aus. Einzelne Schauer gibt's vor allem im Küstenumfeld. Im Süden morgen noch oft sonnig, sonst wechseln Sonne und Wolken einander ab. Schauer sind noch selten, aber im Norden frischt der Wind deutlich auf mit stürmischen Böen an der See. Heute Nacht vielerorts zweistellige Werte in Küstennähe und im südlichen Bergland dagegen unter 10 Grad. Im äußersten Norden morgen um 10 Grad, südlich der Donau nochmal sommerlich warm. Am Montag unbeständig kühler und von Nordwesten zunehmend windig bis stürmisch. In den folgenden Tagen noch kühler und weiterhin sehr windig. Dazu gibt's typisches Aprilwetter.
In den Tagesthemen um 23.25 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten. Und unterwegs mit Frittenfett. Taugt der neue Biodiesel zum Klimaretter? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.